Drei, zwei, eins, null.
Da war ein bisschen ein Lag.
Also ein paar waren zu spät. Sollen wir nochmal klatschen?
Ist egal, ich fange es einfach an.
Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
Ausgabe 39 des Gadgetsfunks. Hallo und willkommen zurück. Wir sind heute mit der vollen Kapelle angerückt und darum wollen wir auch gleich in die Aufnahme reinspringen. Ich begrüße in alphabetischer Reihenfolge den Belkan. Hi Belkan.
Einen schönen guten Abend, hallo.
Oh, und wer Hi sagt, muss auch Co. sagen. Heiko, Servus.
Servus Carsten und einen wunderschönen guten Abend.
Und nach diesem unglaublichen Wortspiel, Marian, willkommen zurück.
Guten Abend, ich grüße euch.
Und um die ganze Geschichte rund zu machen, haben wir heute einen Ehrengast. Naja, mal gucken, die Ehre, glaube ich, hat er sich schon aus der Hüfte geschüttelt. Ich begrüße jetzt als fünften in der Runde den Mann, dem ihr diese ganze Gadget-Funk-Geschichte hier eigentlich verdanken dürft. Und der nach 29 Aufnahmen ohne ihn heute sein Comeback feiert. Bernd, servus.
Guten Abend. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung, Carsten.
Immer, immer gerne. Bernd, erzähl mal, was hast du gemacht die letzten anderthalb Jahre, die wir jetzt ohne dich haben podcasten müssen?
Ich habe sehr viel Xbox gespielt. Ich muss es ehrlich so sagen. Ich habe mich in dieses Hobby des Konsolenspielens total reingelebt und zur, Missgunst? Nee, nicht Missgunst. Meine Frau mag es nicht unbedingt, sag mal so, dass ich so viel vor der Konsole Zeit verbringe, aber das brauche ich als im Gegensatz zum Job etwas, um den Stress abzubauen. Und da habe ich sehr, sehr viel Zeit mit verbracht.
Das heißt, der Podcast hat dir nicht mehr gereicht zum Abreagieren und zum Kompensieren, sondern du musstest was anderes her.
Das will ich jetzt so nicht sagen. Es hat schon Spaß gemacht und wenn ich jetzt hier die Pre-Show so Revue passieren lasse, das ist schon ein Erlebnis, was man nicht alltäglich hat. Und das, ja. Aber
irgendwie hat es Spaß. Also nur zur Aufklärung, liebe Leute da draußen, ihr hört uns jetzt seit 4 Minuten. De facto sind wir seit 3/4 Stunden schon am Einrichten und am Vorbesprechen. Ja, genau. Ich habe Bernd damit gelockt, dass hier nur Profis hocken. Aber er ist trotzdem dabei geblieben.
Ja, also mal schauen, wie es sich jetzt weiterentwickelt, weil ich glaube, es wird eine spannende Show.
Ja, Spaß macht.
Einmal Props an Bernd, dass er noch nicht abgeschaltet
hat. Danke. Er hat auf jeden Fall nicht geraged. Ja.
Nee, er hat sich gut gehalten, gell?
Ja, wir erzählen jetzt auch nicht, an wem es am Ende vom Tag geregnet hat, dass es ein bisschen länger gedauert hat.
Carsten.
Ich hatte von Anfang an eine andere Lösung, ja. Aber auch das, liebe Hörer, das wisst ihr noch nicht, was ich mir hier die letzten anderthalb Stunden habe anhören dürfen. Ja, immer auf die Kleinen, ich weiß schon. Aber haut nur drauf, da geht noch mehr.
Man muss aber auch zu deiner Entschuldigung sagen, das ist ja die erste Aufnahme in einer Handvoll Teilnehmer. Ja, das ist Premiere für uns, mit 5 Menschen im Äther aufzunehmen. Und von daher, ja, ein paar Schwierigkeiten sind immer da. Und auch wenn es die gleichen Schwierigkeiten sind, die wir auch mit zu dritt schon hatten, es gibt Dinge, die ändern sich einfach nicht. Aber wir kriegen das irgendwann in den Griff.
Ich hoffe, wir sind jetzt auf einem guten Weg. Ja, ja, die Probleme, das sind ja Probleme, das sind kleine Herausforderungen. Noch mal hier optimieren und noch mal da optimieren. Ich bin sicher, wir kriegen am Ende, wenn dann Grandmaster Heiko den finalen Schnitt geschafft hat, dann haben wir dann ein ganz tolles Produkt.
Ja, solange meine Spur diesmal funktioniert, nicht so wie man jetzt mal. Aber okay, anderes Thema. Lass uns einfach dieses Minenfeld der technischen Fails und Herausforderungen verlassen und einfach gucken, was im heutigen Zeitgeschehen der Tech-News so groß war.
Wir könnten noch über dieses Virus reden. Habt ihr mitbekommen, wir haben uns eigentlich vorgenommen, dieses Thema heute ganz, ganz wenig nur anzufassen. Ich fürchte, ganz drum rumkommen werden wir wahrscheinlich nicht, weil das ja auch ganz viel Alltagsnotwendigkeit sich erarbeitet hat mittlerweile. Aber eigentlich wollen wir erstmal über ein paar andere Sachen reden. Heiko, du hast da was rausgesucht.
Ja, aber das ist auch schon wieder Virus-related. So ein bisschen.
Ich sag doch.
Ja, I'm sorry. Nachdem ja die letzten Tage und Wochen diverse Notebook- und andere Homeoffice-Ausstattungskomponenten mehr oder weniger ausverkauft waren, die Preise in die Höhe geschossen sind, waren es erst die Notebooks, dann waren es die Headsets und jetzt sind es die Webcams, die quasi wie Gold gehandelt werden. Was den ein oder anderen chinesischen Zulieferer oder Lieferanten und Hersteller ohne Marke dazu verleitet, ein paar lustige Angebote auf den europäischen Markt zu schieben. Haben wir uns mal angeguckt, oder habe ich mir mal angeguckt, was es denn für Alternativen gibt, eventuell ohne eine sündhaft überteuerte No-Name-Webcam auszukommen. Und da gibt es in der Tat ein paar ganz nette Lösungen. Jeder von uns hat ja meistens so ein Smartphone, was sich mittlerweile auch ganz gut als Webcam nutzen lässt. Wenn man dann weiß, wie es funktioniert, ja.
Besser und günstiger als jede andere No-Name-Webcam, die du dir überteuert kaufen kannst, weil ganz ehrlich, die meisten dieser Webcams sind doch alles uralt Modelle, die jetzt aus den Kisten gekramt wurden. Und die Bildqualität selbst eines 4 Jahre alten Smartphones ist, glaube ich, 10-mal besser.
Ja, aber wie muss man sich das denn vorstellen, dass ich dann mein Handy oder mein Smartphone an den PC anschließe per USB oder wie läuft das?
Ja, mehr oder weniger. Das Kabel ist vielleicht gar nicht nötig. Kommt ein bisschen auf die Software an, die man nutzt. Es gibt drei Softwareanbieter, die es da ein bisschen hervorzuheben gibt. Derjenige, der das rundeste Paket liefert, ist der Hersteller Manycam, der sowohl für iOS als auch für Android quasi einen Desktop- und Mobile-Client liefert, die sich dann verknausern lassen. Ein Anführungszeichen einziger Nachteil ist, man muss sich ein Konto anlegen, um das Ganze nutzen zu können, ist dann aber danach relativ flexibel in dem, was man tut. Sprich, ich kann in meiner Konferenzsoftware, ob das jetzt Zoom, Teams, Skype, was auch immer ist, kann ich dann quasi Manycam als Videoquelle angeben und somit dann mein Smartphone als Webcam nutzen, was relativ easy geht. Ich habe mir den umsonst kostenlos Free Tester mal angeschaut, beziehungsweise die Free Komponenten. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut mit einer ganz, ganz, ganz kleinen Latenz. Das heißt, ein bisschen Verzögerung habe ich, was allerdings in normalen Webkonferenzen so nicht auffällt. Das ist echt marginal. Einziger Nachteil, den ich so sehen konnte in der Free-Version, war ein Wasserzeichen des Herstellers in dem Videostream. Ansonsten war das ziemlich gut zu verwenden. Da gab es eigentlich nichts zum Meckern. Was im Bereich der iOS- und Android-Geschichte vielleicht auch noch ganz gut ist, ist EpochCam. Das ist auch eine native Installation, funktioniert ganz gut. Und für die reinen Android-User gibt es dann auch noch ein Derivat, das da heißt DroidCam. Ist auch von der Anwendung her ziemlich gut zu benutzen. Kann man sich, also bei allen Software-Anbietern kann man sich aussuchen, ob ich das Ganze über WLAN oder über ein angeschlossenes USB auf Lightning, Micro-USB, was auch immer Kabel, dann benutze. Das ist recht.
Außer bei Manycam, da läuft's über deren Dienst, aber dafür kann ich, wenn ich will, bei Manycam gleich noch mehrere Smartphones benutzen und dann nach links und rechts schalten, ne? Wie in einer guten Satire-Show, wo ich einmal in die linke Kamera gucke und dann in die rechte.
Ich glaube, wenn man den günstigsten Bezahl-Account kriegt, dann waren es, glaube ich, 2 Devices. In der nächsten Ausbaustufe sind es 4 Devices, die ich, oder 12 Device sogar, die ich ansteuern kann. Also ich könnte mir rundum, wenn ich genug Smartphones oder Tablets mit einer Kamera habe, könnte ich mir ein 360-Kino aufbauen. Aber das will, glaube ich, auch keiner in irgendwelchen Webcalls. Aber es ist auf jeden Fall eine super smarte Alternative. Statt sich eine, keine Ahnung, Logitech-Cam für 180 statt 80 Euro zu klicken oder eine No-Name-Cam für 80 Euro statt 20 Euro momentan. Also es ist ziemlich radikal, was da auf dem Preismarkt momentan los ist. Und die Lösung...
Ja, zumal echt die meisten der No-Name-Cams sind native VGA-Auflösung. Also selbst ich benutze ja immer noch ein 2010er MacBook als Daily Driver im Private Life und selbst das Ding hat eine höher aufgelöste Webcam. Also das ist
VGA ist schon ein bisschen her.
Ja, das sind aber diese günstigen Webcams, die du kriegst, das ist alles VGA und dann scalen die ab. Das ist so ein Drecksbild.
Aber da steht doch Ultra 4K HDR, schlag mich tot, für nur 179,99 anstelle früher von 29,95. Ich meine, da muss ja was Wahres dran sein.
Ja, das geht. Das ist wie auf Wish.
Also
ja.
Für echte 180 Euro kriegst man wirklich eine 4K-Kamera. Ich glaube nicht im Moment, aber für diese Preisklasse gab es schon echte 4K-Cams tatsächlich.
Ja, der Punkt, ich war nur überrascht, wie in den letzten Tagen einfach die Angebotsflut von diversen Tradern, von Far East, aber auch hier aus Europe Mainland auf einmal explodiert sind, ja. Und alle wollen die auf einmal irgendwelche Webcams anbieten, weil da ist ja eine Shortage und da geht gerade was. Und ich denke mir nur, what the fuck? Braucht eigentlich kein Mensch. Ja, das so viel cool, zum, genau. Zur Webcam-Shortage. Nur ein Sidekick war ganz, ganz nett, da einfach mal nach einer Alternative zu schauen. Also gebt nicht so viel Geld aus, nutzt die richtige Software und euer altes Smartphone eventuell oder euer aktuelles.
Ja.
Ja. So viel von der Seite.
Smartphone.
Ja, zum Beispiel. Ja. Ja, jetzt mal die Lösung, gerade altes Smartphone, Android, ne, jeder hat wahrscheinlich so ein Ding noch irgendwo in der Schublade. Und da kann dann selbst der Akku im Arsch sein, wenn ich das Ding dann mit USB-Kabel am Rechner als Webcam benutze, dann kriegt das Teil echt ein zweites Leben. Und ihr habt das geilste Bild von allen in der Videokonferenz, weil die Dinger meistens auch schon 5 oder 8 Megapixel-Cams hatten. Das ist schon... Ja, macht was her.
Das ist eigentlich ein super, super Einsatzszenario für so ein altes Handy. Das ist schon ein sehr guter Punkt. Aber wer guckt da eigentlich mit? Oder wie läuft das? Also ich als nicht so sicherheitsaffiner Mensch oder als jemand, der sich mit der Sicherheitstechnologie gut auskennt, stellt sich da direkt die Science-Fiction-Frage, schaut da wer mit?
Also bei Epoch-Cam und Droid-Cam brauchst du dir da keine großen Gedanken machen, weil es wirklich nur lokal verbunden ist. Bei Manycam, da müssen wir uns auf die Sicherheit des Anbieters verlassen.
Mhm. Ja, am Ende vom Tag, solange sie nicht den Zoom machen, ist das ja alles okay. ist momentan schwer zu bewerten, wie gut die Security-Vorrichtungen da sind. Aktuell gibt es kein Rant, keine negative Einträge online, was das Thema angeht. Am Ende vom Tag ist es ja auch nur ein Adapter, um dein Video-Eingabegerät zu definieren und darzustellen. Wird sich vielleicht in den nächsten Tagen mal zeigen, ob da mehr oder weniger Gutes oder Schlechtes dran ist. Wird auf jeden Fall.
Und du brauchst spannend, ein Login, oder?
Bitte?
Du musst ein Konto anlegen.
Nur bei Manycam.
Nur bei Manycam brauchst du ein Login.
Das Ding ist ja, Manycam wird ja schon länger benutzt von YouTubern und Livestreamern. Also ich habe vor anderthalb Jahren schon bei Livestreams Leute gesehen, die Manicam dafür eingesetzt haben, weil es quasi so eine Art mobiles Schnittstudio, kannst du das benutzen. Mehrere Leute losschicken mit einem Smartphone als Kamera und die können dann von verschiedenen Stellen aus, von einem Festival zum Beispiel Interviews führen etc., Bilder zeigen und du kannst das an zentraler Stelle dann quasi schneiden und umschalten. Okay. Also Manicam ist auch schon länger
am Markt. Die können und bieten auch mehr als jetzt nur die reine Applikation, um dein Handy zu einer Webcam umzubauen, aber es ist einfach ein nettes Feature, was sie bieten und die Login- oder die Account-Generierung, ja, hat, ich glaube, 15 Sekunden gedauert. Das war jetzt kein großes Ding und ich glaube, der ein oder andere hat sich schon für größere Schwachsinn Accounts gemacht.
Ja, ja, nicht, also das große Ding ist ja nicht das Thema, aber du hast halt schon wieder ein Konto, hast schon wieder deine E-Mail irgendwo hinterlassen. Das ist das, was viele Leute abschreckt, glaube ich.
Das ist richtig.
Ja, aber dafür gibt's ja dann die Alternativen, ja, ne? EpoCam, DroidCam, ne? Wo du dann halt wirklich nur lokal zu Hause Treiber installiert, App installiert, ab dafür.
Geile Idee.
Ja, super cool. Ehrlich.
Ja. Ja. Bernd ist gestorben zwischendrin. Ich
glaube, der kommt ja, bestimmt. Das war, Entschuldigung, kein Corona, wollte ich nur mal anmerken.
Offene Tuberkulose ist voll gesellschaftsfähig gerade.
Genau, schon sind die anderen Krankheiten total egal, solange es kein Corona ist.
Naja, auch trinken will gelernt sein.
Darf ich jetzt über meinen Bluthochdruck sprechen?
Hast du Bluthochdruck? Freust du dich? Freust du dich?
Kommt schon gar nicht mehr so fetzig rüber dann, ne? In dem Moment.
Nee, gar nicht.
Ja, go ahead. Ich meine, es gab ja eine News, die heute alles überschattet hat, auch wenn klar war, dass es irgendwann kommt, aber heute war der Tag und Marian ist schon ganz feucht unter den Armen.
Wuschig.
Hibbelig. Es war meinem Bluthochdruck nicht förderlich, sagen wir es mal so. Weil ich habe wirklich drauf gewartet. Und ich habe es genau so auch erwartet, dass es wirklich ein Telefon ist, das dem iPhone 7, iPhone 8 zu 100% ähnlich ist. Und ja, es ist da. Das neue iPhone SE sieht aus wie ein iPhone 8. Hat aber den neuen CPU vom iPhone 11, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Und ich freue mich wirklich sehr darauf. Und es gibt es sogar in Rot. Und ich hatte es vorhin im Vorgespräch schon gesagt, es wird wahrscheinlich seit einem Sony Ericsson, das ich vor Jahren mein eigen nannte, das erste Smartphone, was ich mir wieder in Rot kaufen werde. Das Ding ist jetzt keine sonderliche Neuerung, super mega Innovation. Da geht's tatsächlich einfach um echt brauchbares Smartphone, was einfach nur im Alltag funktioniert. Punkt in
der Kostenpunkt.
Und
Entschuldigung. Ich wollte halt nicht reingrätschen.
Ich habe wirklich große Hoffnung, dass es genau das ist. Ein geniales Smartphone, was im Alltag einfach nur vernünftig funktioniert.
Aber Carsten hat gerade den Kostenpunkt erwähnt und der ist ja, glaube ich, nicht ganz so unsexy, ne?
Ja, kommt noch dazu, ne?
Das ist die Hauptsexiness.
Einstieg für gerade mal 480 Euro, wenn ich das richtig gesehen habe.
Für was kriegst du dafür?
500 Euro. 64 GB Speicher.
Okay.
In einem. Also, wir müssen es einfach mal zu dem iPhone 8 und den letzten iPhone 8 Preisen auch vielleicht im Vergleich sehen. Also, das iPhone 8 hat bis vor kurzem überall noch um die 550 Euro gekostet. Bis an die 600 Euro, je nachdem, wo es gekauft wurde. Und den Einstieg quasi schon günstiger zu machen als das iPhone 8, was ja, wie gesagt, noch verfügbar ist, ist schon eine Ansage. Definitiv. Und dann ne, 50 Euro mehr, 128 GB Speicher ist für Apple auch mal eine Ansage. Normalerweise ein 100er extra für so ein Speicher-Upgrade. 50 Euro.
Gab es das 8er als überhaupt als 64 GB Version? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher.
Ja, also die iPhone 8 gab es auch nur noch als 64 GB. Die gab es nicht mehr mit mehr Speicher. Okay. So meine Info. Du konntest sie nur am Anfang mit auch 128 Gig und 256 Gig bekommen. Und
okay, ja, dann
ja, ist zum Schluss dann nur noch mit 64.
Dann ist es echt eine Ansage, ja. Nice one. Ich bin auch froh, dass ich nicht drauf gewettet habe, denn ich hätte schwören können, dass dieses neue Telefon, das neue SE, als iPhone 9 daherkommt, was jetzt nicht kommt. Ja. Aber gut, ich hinterher ist mal schlauer.
Sie hatten halt die
SE. Aber das mit der 9 ist ja auch so eine Sache für Apple, ne? Also die 9 versuchen sie ja eigentlich zu vermeiden, ne? Auch wegen dem chinesischen Markt, da ist irgendwas mit der 9, frag mich bitte jetzt nicht genau, müsste ich mir nochmal angucken. Also die versuchen ja tatsächlich diese 9 irgendwie
zu vermeiden. Also 9 ist quasi die asiatische 13.
Ja, irgendwie sowas in der Art.
Okay.
Schon wieder was. Asiaten stehen auf jeden Fall total auf die 8. Auf 8, 88 etc. Das finde ich super. Das ist immer deren Glückszahl.
Okay. Mhm.
Vielleicht einer der Gründe, warum das iPhone 8 so ein Verkaufsschlager in Asien
ist. Steile Theorie. Ja, aber auf jeden Fall ist es da.
Ja, lass uns neue Verschwörungstheorien schaffen. Ja, und kann ab dem 17. April vorbestellt werden. Yeah. Und 24. April soll es dann verkauft werden.
Und 7 Megapixel Frontkamera für die es als günstige Einsteiger-Webcam benutzen. Das ist
wahrscheinlich günstiger als die meisten Webcams zurzeit.
Ja, wenn die Preise sich weiter so entwickeln, dann ja.
Leute, kauft ein neues iPhone. Scheißegal, ob ihr euer anderes
weiß. Immerhin ist das neue iPhone ja zumindest mal ein Schnäppchen im Vergleich zu was ich heute noch im Apple Store gefunden habe. Die Räder für den Mac Pro. Also ganz ehrlich, es tut mir wirklich leid. Ich keine Ahnung, aus was für Einhorntränen oder Sehnen oder Fell diese Räder für den Mac Pro gefertigt wurden. Aber ganz ehrlich, 849 Euro für 4 Rollen für den Mac Pro.
Ja, Bernd, du hast das Produkt nicht verstanden.
Offensichtlich nicht. Also ganz ehrlich. Selbst die Standfüße für 349 Euro sind ein Schnäppchen gegen diese Rollen. Also diese Rollen, die müssen, keine Ahnung, vielleicht haben die Motoren eingebaut, vielleicht funktionieren die per Gedankenübertragung, dass sich dann der Mac Pro von einer Raumseite auf die andere bewegt, wenn ich es ihm sag. Aber alter Verwalter, tut mir leid. Also Apple hat manchmal so, was Preise betrifft, einfach den Schlag weg.
Und was ich da nicht verstehe, ist, wie oft willst du deinen Mac Pro rumrollen durch deinen Raum, ja?
Ja, und deswegen verlangt man dann fast 1000 Euro, also weil so wenige diese Rollen kaufen, oder verstehe ich dieses Marketing?
Weil die handgefertigt in Mexiko werden von Arbeitern, die Mauer für Trump
bezahlen. Also
das Thema Mac Pro ist wirklich ein ganz, ganz schwieriges, weil derjenige, der einen Mac Pro schon mal kauft, ist schon mal ein ganz, ganz anderes Klientel. Ich glaube, keiner von uns, die hier gerade aufnehmen, keiner von uns ist dabei, der sich so ein Ding tatsächlich überhaupt kaufen würde, weil er gar nicht den Nutzen in irgendeiner Form darin sehen würde.
Also sagen wir mal so, wenn ich mein Konto anschaue, dann ist das der Grund, warum ich keinen Mac Pro hier stehen haben könnte. Allein das Zubehör, wie gesagt, wenn du dir den nackten Käsehobel kaufst, ist ja schon mal eine Hausnummer. Und wenn du dann noch ein bisschen hier Standfüßchen oder Rollen dazu kaufst, dann, wie gesagt, ich meine, ich finde es halt krass.
Vergiss dass, den Monitorarm nicht.
Dass diese Rollen mehr kosten als meine Sommerreifen. Das irgendwie,
Nein, das kannst du wirklich nur durch den Nutzen für diejenigen argumentieren, die sich so ein Ding tatsächlich kaufen. Ein bekannter Musikstudio, also Inhaber eines Musikstudios, die haben vor nicht allzu langer Zeit 4 Rackmount Mac Pros gekauft. In Semi-Ausstattung, also roundabout 16.000 Euro pro Stück. Warum kaufen die sowas und warum geben die das Geld dafür auch aus und sehen auch das ausgegebene Geld gar nicht so schlimm an? Weil die damit ihr Geld verdienen. Und die können so ein Teil halt kaufen und innerhalb von ein paar Stunden ihren Workflow, wie sie ihn gewohnt sind, weitermachen. Nur mit deutlich mehr Performance.
Das akzeptiere ich auch vollkommen.
Das heißt also, viel schneller Geld verdienen. Und es gibt eigentlich niemanden anderes, der Kundschaft ist für dieses Gerät. Und so verargumentiert sich dann auch diese exorbitanten Preise und diese exorbitanten Zubehörpreise. Nur so. Nur durch den Nutzen, den die tatsächliche Kundenklientel sieht. Jeder andere wird die Preisgestaltung niemals verstehen. Ich kritisiere die genauso. Ich habe es wirklich erst mal so wirklich geblickt durch so ein paar Leute im Musikbusiness, die halt einfach ihr Geld damit verdienen und aus diesem Grund diesen Preisfaktor gar nicht so sehen.
Also das akzeptiere ich für die reine Hardware, für die Processing Power, die Grafik, die Audiochips und so weiter.
Weil alleine die Preise sind schon überteuert. Das ist viel zu teuer. Das ist, ich baue dir eine Maschine, die ist genauso leistungsfähig für ein Drittel des Preises zusammen.
Ja, ja.
Aber da passen
nur
die
damit
Rollen
kann
dann nicht.
Nein, das ist egal, ob die Rollen passen. Nur damit kann ein Musikstudio nichts anfangen, weil die geben zwar weniger Geld aus, aber die verlieren Zeit durch diese Maschine.
Natürlich, natürlich. Also ja, ich meine,
weil die keinen Service, keinen Support, keinen Austausch.
Ich würde mir als ne? Profi auch keinen Hackintosh hinstellen. Als Privatperson ist das wieder eine ganz andere Geschichte. Da kannst du das machen, weil du einfach deine eigene Zeit und einfach nur deine Zeit investierst. Aber wenn ich damit Geld verdienen will, dann ist sicherlich egal ob es jetzt ein Windows-System oder ein macOS-System ist, das mit offizieller Garantie, offiziellem Support und so weiter definitiv der Weg, den ich gehen würde, wenn ich damit meine Brötchen verdiene. Ganz klar. Nur es hat mich halt so, wie soll ich sagen, was mich eben bewegt, man sieht diesen Preis und denkt sich, wow, dafür krieg ich 2 Xboxen oder 3, dafür krieg ich einen aufgepimpten Intel-Rechner mit Radeon und weiß der Geier was und hier kriege ich 4 Räder.
Für das Geld kriegst du auch schon Mac Mini, ne? Ein echt gut ausgestatteten Mac Mini.
Und was ich noch anmerken wollte, wegen der Zahl 9, das ist nicht ganz richtig. Es ist die Zahl 4, die in Asien, also die haben eine, es nennt sich Tetraphobie, weil das Wort für die 4, ich kann es jetzt nicht aussprechen, weil ich nun mal kein Asiate bin und die Zahl 4 hört sich an wie tot. Und deswegen gibt's also alles, was mit einer 4 ist praktisch. Es gibt keine Wohnblöcke mit der 4 und so weiter. Also es wird überall die 4 vermieden. Das wollte ich noch vorhin einwerfen.
Ja. Jetzt mal interessant, ob es für Asien auch das Schmidt-Spiel gibt. 4 gewinnt.
4 gewinnt.
Vielleicht denke, kein Kassenschlager.
Nee, wird sich wahrscheinlich keiner kaufen.
Okay, aber ja, interessant. Vielleicht um das Mac-Zubehörthema abzuschließen. Ja, ich habe gerade mal ein bisschen rumgekriegt, so in der fast Max-Ausbaustufe bist du so bei 65.000, 66.000 Euro für die Vollausstattung für den Mac Pro. Und was sind dann 900 Euro für ein paar Rollen? Ja, ich bitte dich.
Ja, okay. Ja,
da muss man einfach so mal sieht, dann Visionärer denken, ja.
dann komm, nimm mich mit. Lass rollen.
Unglaublich. Ja, wenn ich mir so eine Käsereibe leisten könnte, dann würde ich mir auch die Rollen leisten wollen, ja. Aber ich glaube, beides ist für uns Otto-Normal-User in dem Bereich nicht gegeben. Ja, auch wenn Belkan da 100% recht hat, für die richtigen Pro-Pro-Pros da draußen, die wollen einfach, dass die Scheiße funktioniert. Ob die trotzdem 900 Euro Rollen drunter schrauben, ich weiß nicht. Aber es ist auf jeden Fall günstiger als ein großer RAM-Riegel für ein Mac Pro. Ja. Nicht so schlecht.
Allerdings ist RAM tatsächlich so eine Geschichte bei Mac Pro, also selbst wenn du die nicht bei Apple kaufst, den RAM, was also auch kaum einer macht, selbst so kostet dann mal eben ein bisschen vernünftig RAM 3.000-4.000 Euro. Also das ist
echt. Was rufen die wenig. Auf? Warte, 1,5 Terabyte RAM mit 12 mal 128 Gigabyte. Ah, so ja. 18.000 Euro.
Not ja, so bad. Und im freien Markt kostet 1,5 Tera auch irgendwas um die 11.000 knapp. Also das ja, dann, ist
da muss man Glück haben, dass so viele Module so auch richtig gut zusammenlaufen, dass die Flankenzeiten halt richtig passen, weil sonst hast du eh nur Crashes, ja. Aber okay, lassen sich zu nerdig werden hier. Aber da hat Bernd auf jeden Fall recht. 900 Euro für ein paar Rollen ist vielleicht ein bisschen überdimensioniert.
Ich habe ja gehofft, ja,
es gab doch schon das große Raunen damals beim Monitorständer, 999 Euro. Also da sind die Rollen für 900 Euro. Wundert mich da nicht, sage ich ganz ehrlich.
Ja. Vielleicht haben sie ja nur das Komma verrutscht und es wird in den nächsten Tagen korrigiert.
Du meinst das so ein...
Das kann ich mir bei Apple nicht vorstellen.
So ein Komma-Problem, ja. So US-Excel versus deutsches Excel, Punkt und Komma, kann anstrengend werden.
Kann Excel mittlerweile aber selber erkennen.
Mittlerweile, ja.
Ja.
Ja, nice one. Ja, mal gucken, was das dann im Apple-Bereich noch so kommt und nicht kommt in der nächsten Zeit. Auf jeden Fall ist es SE
draußen. Aber um den Bogen zurückzuschlagen, iPhone SE Preispunkt ist doch super getroffen dafür, im Gegensatz. Ne?
Also, da kriegst du echt mal lassen, zwei halt. Rollen dafür.
Genau.
Ja.
Im Vergleich.
Ne? Ja. Kannst aber du ja auch zwei SEs einfach unter das Ding als Gleit.
Ja, ja, aber die rollen dann nicht so gut.
Pets. Die gleiten.
Aber du brauchst ja vier SEs. Ist ja
aus Glas, ne?
Also drum ist ja...
Nee, ist ja breiter, ne? Also das SE von der Breite her, das passt schon. So breit ist die Käsereibe jetzt auch nicht. Ach nee, das sind ja Einzelfüße, ich vergaß. Ja, stimmt, brauchst vier SEs. Ja, siehst du, sind die Rollen doch
wieder. Aber du meinst mit dem Gorilla-Panzerglas, da flutscht's dann fast genauso gut.
Ja,
klar. Also
ist dir noch nie so ein Gorilla-Glas-Smartphone auf dem Boden geflutscht? Wie das?
Ne, ich nutze das immer zum Surfen hier in der Wohnung.
Also Instagram drauf laufen lassen, dann swipet sich's ab nach oben, ja.
Das Thema der Apple-Rollen abzuschließen, weil seit ich diese Rollen gesehen habe, kriege ich dieses Lied nicht mehr auf von wie heißt der? Chameleonaire, was weiß ich, they see me rolling, they haten. Ich weiß nicht, kennt wahrscheinlich jeder. Ich krieg es nicht mehr aus dem Kopf und ich sehe, wie irgendeiner dieser reichen Typen einen Mac Pro einfach zu den Lyrics durch die Kamera von links nach rechts einfach nur mal rüberschiebt, damit sie so durchrollt. Und, ne, weil... Einfach nur nach dem Motto, ich habe die Kohle, ich kann die Räder
weil ich kann
machen. Genau.
Da gebe ich dir recht. Das hat schon saugeil. Eine Menge Bling-Bling-Faktor mit drin. Ne?
Ja, wer weiß, da gibt es bestimmt auch demnächst Customizer für die Rollen des Mac Pros. Ja?
Wir werden die Hip-Hop-Videos in den nächsten Monaten fleißig beobachten.
Fette Alufelgen für den Mac Pro oder diese Spinning Wheels, die sich so drehen.
Ja. Ne?
Scheiß dir auf 22er Rims auf deinem dicken Dodge. Ja. Machst dir einfach ein paar Rollen und dein Mac Pro läuft.
Ja. Kostet lange genauso Exhibit viel.
Nicht wieder mit MTV da auftaucht.
Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, also Apple ist ja nie zu schade für so Ausreißer. Und ich dachte ja schon mit dem, wie vom Cast schon kurz angesprochen, im Monitorarm wäre das schon alles erreicht. Aber nein, Sie haben nochmal das
Apple Hörgerät. Aber jetzt kommt die Sache ins Rollen.
Chapeau, mein Lieber, Chapeau. Drei Pluspunkte für den Herr Kuhn heute Abend.
Wie Butter.
Oh! Hör ich da ein Soundboard im Hintergrund?
Ja, aber nur vom Rechner aus, leider.
Ja, dazu sage ich nur. Alright. Eigentlich waren wir ja im Rundown. Das müsste eigentlich schneller gehen. Jetzt haben wir das schon wieder so ausgeartet hier. Okay, vielleicht. Ich schieße noch einen kurzen hinterher. Also wir haben, ich glaube, in der ein oder anderen Folge, Vorfolge schon mal drüber unterhalten, kontaktloses Bezahlen, um eben kein Bargeld zu nutzen in Geschäften und um weniger auf den...
Ah, das ist auch Bernds Lieblingsthema,
eventuellen,
glaube ich, seit jeher.
Schmierinfektionsverseuchten Pets rumzutackern, hat sich jetzt das Konglomerat der Girocard-Betreiber drauf geeinigt, dass das kontaktlose Bezahlen auf 50 Euro
erhöht wird.
Yes! Also, yeah!
Endlich!
Es wurde aber auch Zeit.
Es hat ja auch nur Monate gedauert.
Monate? Okay.
Es ging ziemlich schnell.
Mastercard war.
Vorher hat es keinen interessiert.
Richtig.
Ja, Mastercard war da ruckzuck dabei, ne? Die haben das, glaube ich, in der ersten Krisenwoche mal eben gemacht, ne? Das hochgesetzt, das Limit. Und für mich persönlich, ich sag euch ganz ehrlich, für mich persönlich ist die Girocard sowieso eins der
Maestro
verkacktesten Produkte, die es hier überhaupt gibt, weil warum brauchen wir überhaupt ein Zahlungsmittel, was eigentlich nur eine Insellösung ist, die nur hier vernünftig funktioniert? Das geht sowieso eigentlich nicht in meinen Kopf.
Das ist halt von
Mastercard, Visa-Card,
Globalisierung, was? Weltweit das haben wir immer schon so gemacht und jetzt bleibt das so.
Kartenzahlung erst ab 10 Euro.
Genau.
Ja. Die Gebühren sind so hoch.
Richtig. Deswegen zahle ich auch immer noch bei meinem Supermarkt mit einem EC-Check. So.
Gibt es die noch?
Ja, die gibt es noch. Wir haben in der Tat zwei Lieferanten, so, das ist Real Talk ohne Schmarrn. Von denen kriegen wir immer noch Verrechnungschecks. Postalisch zugestellt, was natürlich ein sehr probates Mittel ist, um das Zahlungsziel zu erhöhen, weil das dauert natürlich ewig, bis die Scheißdinger eingelöst sind. Ja.
Das stimmt, das so einen haben wir auch.
Also wir haben hier im Ort jetzt einen Metzger, der endlich ein neues Kassensystem jetzt kriegt, wo man mit Karte zahlen kann. Also genau in diesen, also das ist dieses Thema Kartenzahlung und Kleinstbeträge, da könnte ich Stunden drüber reden.
Ich fühle dich.
Es ist einfach genau da, wenn ich beim Bäcker bin, 3,46 Euro, da will ich nicht im scheiß Geldbeutel nach Kleingeldkram. Da will ich meine Karte hinhalten oder mein Smartphone und sagen Tschüss und Danke. Und
hast du aber mal den Bäcker gefragt, was der an seiner Hausbank bezahlen darf, wenn also der an seinem
Hausbankterminal
solche Kleinstbeträge annimmt?
Es hieß immer,
es ist egal, welche deutsche große Hausbank
das
du
ist,
hast.
Es kommt immer wieder von genau diesen Händlern die Gebühren als Hinweis. Dann frage ich mich, was in Deutschland schief läuft. Ich fahre so oft oder ich bin so oft vor Corona nach Holland gefahren zum Lebensmitteleinkauf, zum Wochenmarkt und so weiter. Jeder scheiß Karottenhändler akzeptiert Karte vor Ort an seinem Gemüsestand. Und in Deutschland muss ich mir anhören vom Zeitschriftenhändler, das sind aber nur 9,80 Euro. Kartenzahlung erst ab 10.
Ich geh sterben, denk, echt.
Da will ich einfach diesen Scheiß.
Weil du hier immer noch Transaktionsgebühren hast und das ist echt.
Das zum ist aber Kotten. Das ist aber ein. Das, ich habe mich die, da. Entschuldigung, wenn ich da gerade reingrätsche. Das ist aber eine Geschichte, wo die Händler, Metzger, Bäcker, wer auch immer, alle selbst dran schuld sind, weil sie halt ich war ja schon immer bei den Sparkassen, ich war schon immer bei der Raiffeisen, ja, genau. Was auch immer.
Aber die Deutsche Bank macht's genauso. Die Commerzbank,
ja, aber es braucht doch keiner.
Soll der sich denn ein Bankkonto holen? Soll der jetzt in Holland sein Bankkonto
anmelden? Es gibt so viele gute Fintech-Produkte mittlerweile, ja, die ein Vielfaches an Transaktionen kostenfrei zur Verfügung stellen, weil halt das ganze Setup auf wesentlich mehr online ausgeregt ist. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt so viel sinnvolle Anbieter, die man gut nutzen kann, die halt 500.000 über 1.000 oder unlimited Transaktionen pro Monat frei haben, ja, und das ist halt mehr als sinnvoll, weil die kommen halt aus dieser, wie Bernd schon gesagt hat, in Holland gibt's ja auch keine, ich glaube kein Kupfergeld mehr, ne, wenn ich es richtig im Kopf hab. Die haben ja nur noch runde
Beträge. Aber die zum Beispiel, die Holländer haben da auch eine ganz andere Zahlungsmoral. Zum Beispiel, wenn du in einem Supermarkt einkaufst und du kaufst für 3,93 € ein, dann rundet der Laden ab auf runter auf 3,90 €. Kaufst du für 3,56 €, rundet er auf 3,60 €. Der Deutsche würde sagen,
sehr sinnvoll,
was soll denn der Scheiße? 4 Cent mehr bezahlen als auf der Rechnung oder was? Weil es, ne?
Ja, dafür bezahlst du beim nächsten Mal auch 3 Cent und hier wieder 2
Richtig,
Cent
weniger. Lage. Es funktioniert.
Das geht ja alles auf am
und,
Ende.
Ne? Genau. Und das Thema Gebühren. Okay, das mag sein, aber das nennt man auch in Deutschland Kundenservice. Aber Deutschland und Kundenservice ist halt bisher immer noch nicht so wie in anderen europäischen Ländern. Wie gesagt, ich nehme gerne Holland als Beispiel mit der Kartenzahlung, wo du bevorzugt wirst, wenn du mit Karte zahlst. Und
na klar. Ich zahle, wenn ich in den Niederlanden bin und mir einen Kaffee hole, Kaffee to go, 1,90 € Latte Macchiato, immer mit der Karte. Immer.
Ich will dieses Klimpergeld, ganz ehrlich. Und dann sehe ich Aufrufe zu meinem Leidwesen, auch von der eigenen Verwandtschaft, Bargeldabschaffung, Abschaffung unserer Freiheiten und Rechte und was weiß ich. Und dann lang ich mir an die Birne und denk mir, Leute, es kommt.
Ja, warte, Bernd, du bist kein Handwerker, nee, ne?
Nein. Und kein Gastronom.
Die Handwerker brauchen Bargeld. Ganz ehrlich, weil wie soll ich denn meinen schwarz arbeitenden Fliesenleger, der gerade mein Klo neu macht, schwarz bezahlen?
Ja, aber genau das sonst. Ist ja der also. Punkt bei der ganzen Geschichte. Ja, am Ende vom Tag geht's halt ganz viel um dieses Schwarzgeld, beziehungsweise um, ist ja total crazy, ja, Baumfrucht. Ja, warum gibt's die Baumfrucht beim Bäcker? Klar, der Bäcker ist vielleicht die ärmste Sau bei der ganzen Geschichte, aber bei vielen Betrieben Baumfrucht eingeführt, natürlich, um einen Abrechnungsnachweis zu haben. Und die Gastronomie ist da federführend gewesen in den letzten 50 Jahren, da einfach abzuschöpfen, dass es kracht. Ja? Und da kann mir kein Gastronom der Welt sagen, dass er immer 100%ig, so wie es ein normaler Handelsbetrieb darstellen muss, alles versteuert hat und alles clean gelaufen ist, kann mir kein Gastronom erzählen. Und das hört sich vielleicht hart an.
Selbst erlebt vor 10 Jahren in Ostwestfalen, Steuerberater sagte zum Restaurantbetreiber, sag mal, ist das echt dein Ernst, dass du sogar das Trinkgeld eintippst?
Ja, merkst du was? Ja, von daher, ja.
Also ich meine,
Kartenpayment for the win.
Ja, zum Beispiel, also es gibt zum Beispiel, habe ich vor ein paar Wochen, Monaten gesehen, ein Laden in Berlin, ein Coffeeshop, nicht von der Kette, sondern ein einfacher Selbstständiger, der akzeptiert kein Bargeld mehr, weil er es leid war, Kleingeld am Abend zu zählen, Kasse zu machen, zu gucken, zu kontrollieren und so was weiß ich. Also auch der Inhaber hat einen Vorteil, wenn er, ich sag mal, ich will jetzt nicht, dass Metzger nur noch Karte akzeptieren.
Nein,
aber dieser Laden hat es halt effizient auf die Spitze getrieben und hat gesagt, hier gibt's kein Bargeld mehr, nur noch Karte. Er sieht live, was in der Kasse ist, wie viel Umsatz und am Abend ist die Kasse gemacht. Keiner muss irgendwo ein Täschchen mit Geld zu einer Bank in irgendein Schließfach reinschmeißen oder sonst was, das Wechselgeld irgendwo hinbunkern. Es ist alles erledigt. Die Kasse ist gemacht.
Ja. Lass mich raten, der hat aber kein Terminal von,
nein, der definitiv
von der Hausbank,
nein,
von einer deutschen Bank. Und
er hat,
noch mal, er hat, es gibt so viele Fintech-Produkte, die das möglich machen.
Richtig. Also, ich meine, ganz ehrlich, wir tun immer so, dass wir in Europa so modern sind oder in Deutschland so Hightech und was weiß ich. Du gehst auf einen asiatischen Markt im hinterdupfigsten Dupfland und kannst dort mit deinem Handy vor Ort bezahlen. Die Tante zückt ihr Kartenlesegerät unter ihrem Mantel vor und du bezahlst für deine zwei Fisch und halbe Schweinehälfte, die du da gerade auf dem Markt kaufst, ja. Und bei uns in Deutschland, wie gesagt,
ich habe aber gar keinen, ja, WeChat.
Ne? Das ist gut, das ist Asien. Ja, da läuft über WeChat. Ich glaube, da könnte man einen ganzen Podcast machen, was da dahinter steckt. Phänomenal. Also für den Nerd und Geek und Hightech-Liebhaber. Aber was ich damit sagen will, ist in Deutschland dieses typische, es geht mir halt nicht mehr aus dem Kopf, dieses dieser lokale Handel, der Zeitschriften, Lotto und was weiß ich anbietet, hat eine Corona-Installation mit Abstandshaltern und Warnschildern und weiß der Geier was. Und trotzdem Kartenzahlung erst ab 10. Das ist, da kriege ich.
Was ja bei dem Deutschen, wie Carsten schon gesagt, Maestro ist ja so dieses Ding hier in Deutschland, ne? Was ja eine Debit- und keine Kreditkarte eigentlich ist, ja?
Nee, die Girocard. Maestro ist was,
ja,
anderes.
Ja, sie läuft Girocard ja irgendwo zusammen.
Naja, nicht wirklich, weil Maestro ist das System, was die Holländer bevorzugen und deutlich gebührensparsam.
Ja, aber es sind ja beides am Ende vom Tag Debitcards. Das heißt, du kannst nur ein Konto mit Guthaben oder einem gewissen Kreditrahmen belasten und gehst halt nicht wie bei einer Kreditcard quasi in eine monatliche Abrechnung. Ja, und das heißt, normalerweise den Konsumenten kostet die Maestro oder Girocard ja kein Geld. Ja, also keine Bearbeitungsgebühren. Und den Händler eigentlich ja auch nicht. Ja, bei Kreditkarten hast du natürlich zwischen 2% und 5% irgendwelche Aufschläge. Okay, aber gerade in der Gastronomie oder in der lebensmittelverarbeitenden Wirtschaft, what the fuck beim Metzger? Ja, ob da jetzt 5% auf den Kilopreis Rindergulasch draufgeschlagen sind oder nicht, ist doch vollkommen Bums auf gut Deutsch.
Ja, du hast das doch schon gesehen, als die EU-Regulierung kam zu den Kreditkartengebühren, ne? Dass auch die Banken nur noch diesen festregulierten, ja, Betrag. Auf einmal ging Kreditkartenzahlung bei Aldi, es ging Kreditkartenzahlung bei Mediamarkt, bei Saturn, die nie Kreditkarten akzeptiert haben. Auf einmal haben die alle Mastercard, Visa-Card akzeptiert, nachdem diese EU-Gebührenregulierung da war. Also du siehst ja schon, dass es geht, ne? Der Unterschied da ist aber, so eine Aldi ist eine Riesenkette, die haben natürlich ganz andere Transaktionsgebühren auf ihren Terminals, ne? Aber hey, selbst mein Beloved Burgerladen, und das ist wirklich ein klitzekleiner Laden mit echt nicht viel Umsatz, obwohl der ehrlich richtig geil ist, selbst der nimmt Kartenzahlung, sämtliche Karten außer American Express, weil die sind exorbitant teuer. Ja. Ja, das, selbst der nimmt Karten, ne? Der hat da sein kleines Smart Terminal, was er da im Tablet in der Software integriert hat und fertig.
Aber eine kleine Zwischenfrage.
Kostet ihn fast nichts.
Wie ist das denn, wenn jetzt komplett Bargeld komplett abgeschafft werden würde? Hat da jemand mal an die Bettler gedacht? Ich meine, dann kannst du ja schlecht so eine 50-50 Zeitung mit PayPal? Apple Pay bezahlen.
Was meinst du, wie schnell PayPal? Die ein Kartenlesegerät haben, Junge?
Ich wollte gerade sagen, also diese Kartenlesegeräte, du kannst doch für wenig Geld ein Kartenlesegerät, was du in jedem iPhone und jedem Android dran stöpseln kannst, und dann öffnest du einen kostenlosen Fintech Account von einem dieser vielen Anbieter und zack, die Bumm, könntest du im Vorbeigehen bargeldlos Geld spenden. Ist natürlich.
Aber wovon kaufst du?
Ja, dafür musst du aber ein Gewerbe haben. Also, das ist schon noch die Hürde. Ohne Gewerbe kriegst du keins dieser.
Ich dachte Battle-Wempel, weil ein anerkanntes Gewerbe war.
Ja, okay, dann PayPal, ne? Ich meine,
Family and Friends,
ein bisschen keine merkwürdig, ne? Wenn da am Rand einer steht, hey, schick doch an, bla bla bla,
Das ist aber ehrlich wenigstens. PayPal das ist halt nicht ehrlich, mittlerweile auch solche QR-Codes eingeführt?
Bitte?
Hat PayPal nicht mittlerweile auch solche QR-Codes eingeführt zum Geld?
Alles Mögliche, ja. Du kannst so QR-Code sicher generieren, du kannst über den Account machen. Gibt's mit,
du kannst Spenden-URL generieren.
Also, ja, alles geht.
Auch die Battle-Gesellschaft wird in die Digitalisierung einschreiten irgendwann. Ja. Ne?
Jetzt braucht der Bettler nur noch ein iPhone SE von 2020 und dann kann's losgehen.
Was er sich ja dann leisten kann, weil er das mit PayPal im Apple Shop
kann das auch absetzen kann.
Von was?
Nein, das ist böse. Genau. Das ist böse. Das Schlimme ist ja, dass irgendwo habe ich mal gelesen, dass 70% der in Deutschland bettelnden Personen auf irgendwelche mafiösen Strukturen zurückzuführen ist und nicht auf Bedürftige oder Obdachlose.
Ich sag mal so,
das ist ultra hart.
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Da gab es auch mal eine Reportage vom ZDF zu, die das so ein bisschen versucht haben zu untersuchen und die sind da auf einen viel, viel geringeren Anteil gekommen, weil die aufgedeckt haben, dass tatsächlich auch gerade so aus Bulgarien, Rumänien und so, das nicht organisiert passiert, sondern da sich dann wirklich so Familie, Schwester, Onkel, Tante sich dann irgendwie mit einem kleinen
organisieren?
Bus auf den Weg machen. Ja, aber das ist nicht irgendjemand, der dahinter steht und sagt, ihr macht das jetzt, sondern die machen das wirklich für sich selber und bezahlen dem Fahrer tatsächlich wirklich nicht viel Geld. Also das, was die dem Fahrer bezahlen, deckt den Fahrer, dass der sich Sprit und
ich sag mal so, und so weiter. Wenn der Bettler vor Ort an seinem Einkaufswagen Rollen von einem Mac Pro hat, dann ist das organisiertes Verbrechen. Wenn das ganz normale Edeka, Lidl oder Aldi-Rollen sind, alles gut.
Betteln Verbrechen werden?
Kann man spenden. Betteln ist kein Verbrechen, nein.
Dann ist es aber organisiertes Verbrechen.
Nur wenn Mac-Rollen am Einkaufswagen sind, dann würde ich mir Gedanken machen, dann würde ich nicht spenden.
Und das Pappschild durch ein neues iPad Pro ersetzt wurde.
Zum Beispiel.
Durch ein LED-Laufband.
Zumindest. Jetzt spenden. Kartenzahlung okay. Auch unter 10 Euro akzeptieren.
Ich muss immer an so eine Uraltfolge denken, Bernd. Hast du nicht auch mal was von Rollen erzählt? Ich glaube, wir haben sogar mal eine Folge veröffentlicht. Gleiten wie auf Flügeln.
Ja, das war für Bürostühle. Den Artikel gibt's auch noch. Achtung, schamlose Werbung auf rosenblut.org, mein Blog. Bürostuhlrollen gegen Skaterrollen austauschen. Man muss nur aufpassen, wenn man die frisch installiert hat, beim ersten Zurückschieben. Das Ding geht ab wie Schmitzkatze. Also man kann in die Mauer in seiner Wohnung fahren. Selber schon passiert.
Wichtig ist, keine Kabel gebunden im Headset, ja, weil sonst strangulierst du.
Richtig.
Und kacke, wenn du Rigipswände hast, weil könnte Löcher hinterlassen.
Vielleicht verlinkt man die sogar. Schick mir nachher mal den Link zu deinem Artikel, Bernd.
Dann wir sollten vielleicht an der Stelle auch nochmal kurz noch Props für Bernd, auch seinen YouTube-Kanal an der Stelle verlinken. Für all die Gamer da draußen, die gern mal auf eine Xbox daddeln.
Zu spät. Weil der ist ja wirklich, also der ist winzig. Bernd spielt, heißt der Kanal. Und man sieht meine Fails und Versuche, auf der Xbox weiterzukommen in diversen Spielen. Dankeschön für den Plug.
Gern geschehen.
Wobei ich ja immer noch ganz ehrlich der Meinung bin, Fails in Videos sind das Charmanteste, weil nur durch die Fails lernt man, wie man es dann selber besser machen kann. Wenn man die Fails nicht sieht und nur das sieht, was richtig gemacht wird, dann kann man ja nicht lernen, wie man selber...
Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Dann bin ich ein gutes Beispiel.
Ich bin ja froh, dass zu meiner World of Warcraft-Zeit die ganze Thematik mit YouTube-Livestream und Fails und so noch nicht so easy war aufzuzeichnen, weil sonst wäre das, glaube ich, alles nicht so lustig geworden. Ja? Nach 300 Versuchen auf einen Boss, das will keiner sehen.
Das ist...
Ja, zu den Zeiten war die Hardware zum Aufzeichnen auch
echt teuer. Das war eine ganz andere Nummer gewesen. Ich erinnere mich so dunkel dran. Mit Belkin hatte ich damals den größten nicht-Blizzard gesponserten deutschen World of Warcraft-Blog gesponsert. Grüße gehen raus an Stevino an der Stelle mit WoW-Szene. Und der ist damals sogar von Hamburg nach München eingeflogen worden, weil da eins der wenigen Online-Produktionsstudios war für Livestreams, ja, aber das ist halt auch gefühlte 20 Jahre her. Ja, aber da konnte keiner von zu Hause aus streamen. Das ging halt einfach nicht. Ja. Unglaublich.
14 also, vielleicht.
Da muss man aber in den Untiefen von YouTube mal suchen. Es gibt tatsächlich Let's Plays, die wurden mit einer VHS-Kamera am Bildschirm gefilmt und dann quasi mit einer TV-Karte aufgezeichnet, also von einer VHS-Kamera dann überspielt, um die dann auf YouTube hochzuladen. So hat das mal irgendwann
genau. Da hat Belkan noch Hapag-Grafikkarten so und Monitoring-Dinger verkauft, ne?
Oh ja.
Also ich muss ja sagen, ich habe zu Commodore 64 Zeiten war ich sehr aktiv in der Vervielfältigungsszene und wir haben dort auch immer sogenannte Intros programmiert, so mit Mod-Tracker Musik hinterlegt und so weiter. Und ich habe das Ganze tatsächlich auch mit einer VHS-Kamera damals dann abgefilmt von meinem Commodore Farbmonitor, weil ich es anderen Bekannten zeigen wollte, die keinen Commodore 64 hatten, weil es gab noch nichts in der Art wie Internet. Punkt. Es gab kein Internet.
Ja. Es gab kein Internet. Load 8,1. Nein, wie war das? Ich krieg den Befehl gar
genau,
nicht.
Genau, Load 8,1. Ja, das war
0,8. Ja, 0,1 war die Floppy dann schon.
Richtig. 0,8,1 war Ding. Richtig. Und Turbo Tape mit der Datasette. Das kennt jeder, der einmal versucht hat, Winter Games oder Summer Games auf einem Commodore 64 an einem Sonntagnachmittag zu laden, vor dem Kaffee und Kuchen. Und hat gesagt, ich will noch schnell eine Runde.
Ja, also schnell war da nicht.
Eben, das endete dann in mit...
Also eigentlich hast du es am besten, das ist jetzt aber meine Altersgruppe, gestartet, bevor du mit den Eltern Kaffee trinken musstest. Und dann bis nach dem Kaffee
richtig
trinken
konntest du dann spielen. Genau, so lange hat es mit der Datasette gedauert. Mit dem Floppy-Laufwerk ging es dann schon etwas schneller.
Da musstest du halt wechseln. Deutlich, das war dann auch kein Zeitgewinn.
Oder rumdrehen, je nachdem, wie gut du gelocht hattest. Ja.
Und bei Diskette 25 hast du einen Datenfehler. Gehen sie zurück auf null.
Ich erinnere mich an die Schockstarre meines Vaters, als ich die erste 3,5 Floppy probiert habe zu lochen. Okay, aber genug Retro-Shit.
So ein bisschen Retro ist gut, aber vielleicht jetzt wieder mal zurück in die Neuzeit.
Ja, Neuzeit ist ein extrem gutes Thema, Carsten. Sind wir gerade in der Neuzeit?
Sind wir direkt bei Zoom oder was?
Wir zoomen jetzt in die Neuzeit.
Was soll ich sagen? Zoom? Oh nee, da war's, Carsten. Ich muss einen Schnaps trinken. Ich sag nicht mehr, was soll ich sagen. Ja, Zoom. Ich war ja vor 3 Wochen noch extrem begeistert von der Software. Oder war es 4 Wochen? Ich weiß gar nicht mehr. Dass das alles so fluffig und easy geht. Und dann kamen so die ersten Leaks oder die ersten Probleme mit Session-Bombing, was im Nachgang auch einfach zu verstehen war. Was jetzt ein bisschen doof ist, dass so eine gefühlte 500.000 Zoom-Accounts im Darknet aufgetaucht sind. Ich hoffe, dass meiner nicht dabei ist. Habt ihr denn Zoom-Accounts?
Ja, ich hoffe, dass ihr alle mal innerhalb der letzten paar Tage irgendwann mal euer Zoom-Passwort geändert habt. Also sowohl die hier in der Runde als auch alle Hörer da draußen. Denn die Daten sind schon ein paar Tage alt, die da aufgetaucht sind. Aber nichtsdestotrotz, ja, sie sind halt da und sie wurden nicht gehackt im üblichen Sinne, wie man das von ein paar Jahre schon her Adobe kennt, wo ein Server eingebrochen wurde und die ganzen Daten runtergeladen wurden, sondern sie wurden gespooft, also quasi mitgelesen durch die gleichen Geschichten, wie halt auch die Konferenzen attackiert wurden, also so wie ich quasi Zoom-IDs rausgefischt habe und dann da in Porno
das reingespielt. Das war Brute Force, das war einfach Try and Error.
Also jetzt, ja, genau. So wurden auch per Try and Error diese Accounts rausgespooft auf gleichem Wege. Was natürlich echt nicht für die Sicherheit des Ganzen spricht.
Nein, wenn die Reaktion von Börsenkurs gegenüber den gehackten Accounts ist, dann stimmt da irgendwas nicht, ja.
Ja.
Aber schauen wir mal, wo sich hin entwickelt. Aber für alle da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr einen Zoom-Account habt, auch einen bezahlten Account oder auch einen Free-Account, egal, ändert einfach mal euer Passwort von Start 123 auf 123. Ja, bleibt euch überlassen. Oder 456 oder 0815 7411. Aber endet einfach mal euer Passwort, könnte helfen, dass ihr vielleicht nicht beim nächsten Mal gebombt werdet oder dass ihr je nach Betriebssystem dann vielleicht auch unliebsamen Zugriff auf euer normales Betriebssystem habt über die Zoom-Geschichte. Ansonsten wäre die Security-Geschichte nicht, ist Zoom immer noch eine sehr nette Software, die man ganz gut benutzen kann. Könnte.
Ja, ich habe ehrlich gesagt diesen ganzen Zoom-Hype von Anfang an nicht verstanden, weil ich habe es ehrlich nicht verstanden, was Zoom jetzt besser macht oder anders macht als ein Skype oder.
Das ist die Convenience so ein bisschen.
Ich verstehe es nicht. Also für mich erschließt sich.
Ja, nicht jeder hat Skype, nicht jeder hat Skype for Business, aka Gnome jetzt als Teams. Und wenn du einmal versucht hast, 5 Konferenzteilnehmer über Teams reinzuholen, also in eine Teams-Session reinzuholen. 2 haben Teams, der andere hat Skype for Business, 2 haben normal Skype, bis die zweimal begriffen haben, dass sie vielleicht mit einem normalen privaten Skype da nicht weiterkommen, ist eine Stunde rum. Ja, und dann guckst du, dass irgendwie was zusammengeht. Und ich glaube, Zoom hat da eine extrem hohe Usability und Convenience gehabt, was leider so ein bisschen zu auf die Kosten der Security gegangen ist, ja.
Ist genau das gleiche wie bei WhatsApp. Bei WhatsApp war es halt, sie waren die ersten in Anführungszeichen, die groß rausgekommen sind und deswegen nutzt es jeder. Und so sehr ich mich gegen WhatsApp sträube, ich hab's auf meinem Handy ganz einfach aus dem Grund, weil es gibt eine Familiengruppe und die gibt's eben nur bei WhatsApp und egal wie ich predige und bete, bitte geht doch zu Telegram oder, scheißegal, WhatsApp hat jeder, fertig. Es ist der Standard und Zoom wird oder ist aktuell der Standard für schnelles, einfaches Videoconferencing. Ich meine, selbst Staatsleute, ja, von nebenan benutzen es und posten dann einen Screenshot mit der Meeting-ID, sodass jeder Depp zu dem Meeting dazukommen kann, aber mal davon abgesehen.
Aber ich hatte doch keine Standard-Passwort.
Ja, das haben sie als große Sicherheitsneuerung vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass die Meeting-ID jetzt nicht mehr in der Leiste oben eingeblendet wird.
Dann kann ja Brian Johnson ständig jetzt seine Screenshots twittern.
Ja, und ich glaube, per Johnson? Default ist auch
oder ein Session-Passwort vergeben. Wie heißt der Typ von United Kingdom?
Boris.
Brian Boris.
Brian mein Johnson Gott. Ist der Sänger von
AC/DC. Boris Corona Johnson.
Ja, auf alle Fälle der Typ aus UK mit dem blonden Wuschelhaar.
Du meinst den Wannabe Trump?
Ja, genau. So hier, Little Brother of Donald.
Trump.
Brothers from Different Mothers.
Ja, aber es war nicht nur er. Das war einer der ersten groß aufgepoppten Fälle, war ja tatsächlich, glaube ich, die Bayerische Staatskanzlei, die einen öffentlich zugänglichen Zoom-Kanal hat und ihre Ministerkonferenzen dann über eine Unter-ID, die man mit bisschen Verständnis für Zoom sofort erraten konnte, abgehalten hat und verschlüsselt. Und ja, ich glaube, Heise war, dass sie das aufgedeckt haben. Die waren dann auf einmal in so einer bayerischen Ministerbesprechung.
Ja, sagen wir so, ne? Usability ist sehr einfach. Also jeder Depp kann sozusagen Zoom benutzen. Vielleicht auch leider jeder Depp.
Nee, da musst du schon den Depp-Faktor, glaube ich, ziemlich hochhängen. Also.
Kennt noch irgendjemand den Begriff Skript?
Ja.
Das fällt mir da spontan irgendwie.
Du willst nicht wissen, wie viel externe LAN-Partys ich früher unter dem Begriff angeregt habe. Kennst du es ja mit dem Ping of Death?
Der hat ziemlich viele Partys gehabt damals.
Ja, aber ja, Skripten war immer lustig und ja, die Zoom-Geschichte ist ja wieder ein schönes Beispiel dafür, wie einfache Skripts viel Spaß bringen können, ne?
Ja.
Nämlich einfach jede Nummer durchprobieren.
Warum habe ich gerade schon wieder David Kriesel vor
der meinem Kriesel?
Auge?
Ja, Ehre gehen raus an Herrn Kriesel an der Stelle. Ich habe per Zufall mir erst wieder ein paar Minuten aus dem Xerox-Gate angeguckt und muss sagen, ja, Kriesel ist einfach gut.
Ja, ich auch. Ich hab für vor ein paar Tagen tatsächlich selber auch erstmal angeguckt nochmal, weil es ja doch schon ein paar Tage her ist. Und ich habe irgendwie durch Zufall wurde es mir in meiner YouTube-Leiste angezeigt. Und, ach komm, guckst du dir nochmal an. Und ich habe es mir echt komplett angeguckt und ich habe mich köstlich amüsiert über die Nummer. War großes Kino, wirklich großes
Jetzt
Kino.
Jetzt muss man auch einen ganz kurzen Abriss nochmal drüber halten, was der Herr Kriesel damals gemacht hat.
Der hat Dokumente gescannt und rausgefunden, dass bei Xerox einfach Zahlen verändert werden im Scan. Was auf einen ganz simplen Bug zurückzuführen war, dass der Scanner gleich aussehende Elemente miteinander verglichen hat. Und wenn die sich ähnlich genug sahen, dann hat er gesagt, ach, das ist ja immer das Gleiche. Und dann hat er statt einer 8, die da eigentlich stand, einfach eine 6, die er schon mal ein paar Zeilen vorher eingescannt hat, da wieder eingesetzt. Und dann hattest du halt auf einmal wie zum Beispiel bei dem einen Raumplan, den er in den Vortrag zeigt. Ich glaube, wir könnten den YouTube-Link hier...
Wir sollten den auf jeden Fall verlinken.
Wer den Vortrag nicht kennt, sollte sich den echt anschauen, weil der ist wirklich sehr unterhaltsam und amüsant. Waren auf einmal alle Räume 14 Quadratmeter groß statt 21, 14 und 17 und solche Geschichten. Also es ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam von ihm auch vorgetragen.
Vor allem der Dialog, der zwischen ihm und der Firma Xerox dann stattfand, ist, glaube ich, mehr als einfach anschauenswert, um mal ein bisschen zu schmunzeln, wie ein Weltkonzern mit solchen Themen umgeht oder mit Bugs umgeht, die seit 8 Jahren nicht aufgedeckt oder intern erkannt wurden. Okay,
hier supportet der Chef richtig, noch selbst, sage ich nur.
Aber somit genug aus der Geschichte, glaube ich. Was gibt's eigentlich Neues aus der App-Welt? Apps sind ja in aller Munde momentan. Corona-App-Hin, Corona-App-Her. Aber gibt's auch noch 2, 3 Dinge, die abseits davon stattfinden?
Gibt viele, aber du hast mich jetzt auf eine Idee gebracht. Weil wir haben ja in einer der letzten Folgen über die Spenden-App des Robert-Koch-Instituts gesprochen.
Die Datenspende. Und
die Datenspende. Und ich gucke hier gerade, ich glaube, die entweder bin ich zu doof, die zu nutzen, oder sie funktioniert nicht. Habt ihr die installiert auch?
Ja, aber bei mir hat sie auch nicht richtig funktioniert, ehrlich gesagt.
Und guck mal, weil ich war elend stolz, da hier meine Spende geleistet zu haben. Und dann gucke ich ein paar Tage später in die App rein und da steht, vielen Dank, Anzahl Ihrer gespendeten Tage 0. Und jetzt gerade gucke ich rein und dann steht hier Anzahl Ihrer gespendeten Tage und eine pulsierende Fläche pulsiert mich an. Also, ich keine Ahnung, ob ich jetzt spende oder nicht.
Ich dachte schon, ich bin der einzige Depp, der nicht in der Lage ist, das richtig einzurichten.
Oh nee, sorry, jetzt passiert was. Anzahl der gespendeten Tage 6. Also offensichtlich dann doch mit Verzug.
Oh, dann solltest du vielleicht mal wieder draufpacken, weil ich habe sie zwischendurch runtergeworfen, weil ich genervt war, dass
dann ja, das passiert. Ja, das ist dann das, was passiert, gell?
Könnte gut sein, dass vielleicht einfach deren Gegenstelle nicht auf die Last aufgelegt
war. Hart gededost. Ja.
Genau, ne? Wie die digitale Bildungsoffensive in München oder in Bayern, die ja, sagen, das sind DDoS.
Da war ja wieder der böse DDoS-Angriff.
Der böse, ist auch ein schöner Sendungstitel eigentlich, oder? Der böse DDoS.
Ja, aber ich glaube, über Sinn und Unsinn der Datenspenden-App haben uns, glaube ich, schon mal ausgelassen.
Ich bin mir bei dem Ding gar nicht mehr so sicher, ob es überhaupt was bringt oder ob das eher in die Richtung Aktionismus einzuordnen ist. Aber dafür habe ich mein Virologiestudium zu früh abgebrochen, um da jetzt wirklich...
Statistik wäre der richtige Begriff gewesen.
Meinst,
Statistik.
Du hattest es gar nicht erst begonnen.
Nee, aber ich bin über eine andere App gestolpert. Die ist zwar auch nicht neu, für mich war sie neu, und die hat was mit dem Thema Nahrungsmittel und Nahrungsmittelverschwendung und Wegwerfen von Nahrungsmitteln zu tun. Kennt von euch einer die App Too Good To Go?
Jetzt ja.
Nee.
Schweigen.
Nur vom Namen jetzt.
Dann erklär uns doch mal, was diese App macht.
So.
Ich glaube, wir kennen sie alle nicht wirklich.
Ist eine kleine Plattform, auf der sich Unternehmen anmelden können. Und wenn die dann feststellen, also als Beispiel, ich habe einen kleinen Gemüsehandel zum Beispiel, und stelle fest, mir bleiben 50 Kilo Kartoffeln über. Dann können die sich über die App eine Aktion starten und sagen hier Kartoffel das Kilo zum Sonderpreis 50 Cent anstatt 1,50 €, solange der Vorrat reicht. Und das wird dann eben regional ausgespielt an die Besitzer dieser App, und auf die Weise kann man A, ein Schnäppchen schießen und trägt B dazu bei, dass keine Nahrungsmittel weggeworfen werden. Finde ich eine super Sache. Ich habe jetzt hier ein kleines regionales Problem damit, mit meiner Metropole Eichstätt. Da scheinen noch nicht allzu viele Anbieter drauf aufgesprungen zu sein. Also ich kriege hier immer wieder Angebote eingespielt, die sind dann aber meistens in Ingolstadt oder Greding, also so mindestens 20 Kilometer weg. Von daher ist das so überschaubar interessant. Ich finde die Idee einfach geil. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade in größeren Ballungszentren da viel mehr Nutzen draus gezogen werden kann. Und ich finde die Idee charmant. Also
die Idee ist gut. Ich sehe gerade aktuell das größte Problem darin, genügend Händler zu finden, die auch wieder mitmachen, weil wir sind hier in Deutschland wieder mit dem Problem gestraft. Du sagst es gerade, Eichstätt, es gibt bei dir noch keinen einzigen Händler, der da mitmacht.
Oder ich habe keine Aktion mitbekommen. Ich habe die erst seit 3 Tagen drauf. Also vielleicht habe ich was verpasst. Ich habe ein bisschen
das
rumgeguckt.
Das glaube ich nicht, dass
in
du
München
was verpasst
zum Beispiel
hast.
Scheint es relativ gut schon zu funktionieren. Wenn das jetzt natürlich ein Ding ist,
aber du hast halt auch in München eine ganz andere, in München hast du auch eine ganz andere
Händlerdichte.
Sphäre von nicht bloß Händlern, sondern auch Aktionisten, die zu den Händlern gehen und sagen, ey, hier, guck
ja,
mal,
natürlich.
Mach mal damit.
Das ist immer beidseitig. Ne? Ich weiß auch nicht.
Das müssten wir vielleicht an der Stelle bei dieser Too Good To Go App einfach mal so als Ausruf nach draußen bringen. Leute, sprecht eure Händler drauf
an. Was natürlich auch sein kann oder auch ein Argument für schwächelnde Angebotsdichte im Moment, kann natürlich die allgemeine Situation sein. Also viele Läden dürfen einfach nicht aufmachen, nur Lebensmittel. Also viele kleine Lebensmittel haben auch geschlossen im Moment. Vielleicht relativiert sich das, wenn die Lockerungen einsetzen. Du kannst ja mal gucken, ob
das,
in Recklinghausen
das Ding größte findest. Problem drin, dass viele kleinere das gar nicht mitbekommen, wenn die nicht wirklich angesprochen werden.
Das ist natürlich also, ich weiß auch nicht, wie deren Vertriebsnetz aufgebaut ist, ob die einen Vertriebs ob die ein Vertriebsteam haben, das dann proaktiv an Händler rangeht und sagt, hier, join us, oder ob das rein über Mundpropaganda läuft auf Anbieterseite, kann ich alles nicht beurteilen. Ich finde aber den Ansatz irre charmant, und Lebensmittelvernichtung muss jetzt echt nicht sein. Von daher eine sehr, sehr schöne Geschichte.
Ist das denn neu, diese App?
Oder? Nein, ist nicht neu.
Ich wollte gerade sagen, ich kenne nämlich da jemanden, der in Düsseldorf das sogar schon mal ausprobiert hat, und das hat relativ gut geklappt damals.
Sie ist jetzt also, für uns fünf neu.
Okay.
Aber die Plattform besteht schon länger.
Okay. Ja, ich habe da schon mal von gehört und auch wirklich da einen im Bekanntenkreis gehabt, der das schon mal gemacht hat und da eigentlich mit zufrieden war. Und
ja, nochmal, du sparst ein paar Euro und trägst dazu bei, dass Lebensmittel nicht vernichtet werden. Also zwei Gründe auf jeden Fall, da mitzuspielen.
Why not?
Du kannst ja mal gucken, ob in Heinsberg oder Mainz oder Burgau, vielleicht können wir da in ein, zwei Ausgaben mal einen Erfahrungsbericht liefern.
Ich kann das mal downloaden, aber ich denke, dass ich in Heinsberg, also ähnlich dastehe wie du in Eichstätt, da wird wahrscheinlich erstmal begrenzt sein. Aber
auch in Mainz ist es überschaubar. Ja, da gibt's ja mehrere von diesen Apps, wo man Dinge umsonst an Bedürftige spenden kann. Der ultra positive Effekt für alle Einzelhändler, die das wahrnehmen, ist, dass sie quasi ihren gespendeten Warenwert halt steuerlich voll absetzen können. Was auch Sinn macht, was total okay ist, ja. Und ich glaube,
ja, es gibt nur Gewinne.
Ja, es ist vollkommen cool. Der Zeitpunkt ist, glaube ich, relativ schwierig, um das breit auszurollen. Und natürlich München, Hamburg, Berlin sind Städte, wo sowas wesentlich einfacher funktioniert und besser viral geht, als jetzt in kleineren Städten wie Mainz, Heinsberg, Eichstätt, Ingolstadt, wo der Aufwand sehr, sehr viel höher ist.
Ingolstadt hat schon, aber ja.
Ja, aber ein paar halt nur. Ne? Die Viralität lässt sich halt wesentlich einfacher in den Metropolen anschubsen, wo auch die Bereitschaft, eben diese ganzen Einrichtungen zu nutzen, ein bisschen höher ist als jetzt beim 0815 Mainzer Gemüse Hayup. Ja.
Du sagst jetzt Bereitschaft, oder ich glaube, ich würde fast lieber ersetzen durch grundsätzliche Affinität, und da greife ich das Argument von Marian auf. Es geht in beide Richtungen. Du brauchst den Händler, der überhaupt mitspielen will, und du brauchst natürlich auch das Publikum, was A, den Händler mitaktiviert und B, auch selber app-affin genug ist, um das zu nutzen. Das kann natürlich auch so ein Thema sein. Also mein Eindruck von Eichstätt ist nicht, dass ich hier in einer Tech-IT-Metropole gelandet bin.
Bei Eichstätt,
das verstärkt den ganzen
bei Eichstätt fallen mir ganz andere App-Lösungen ein, aber das besprechen wir mal unter vier Augen mit dem Heiligen Geist.
Ja, genau, der Kirchenführer. Nee, aber kam mir die Woche in die Timeline, habe ich ausprobiert, finde ich eine sehr charmante, schöne, unterstützenswerte Geschichte. Vielleicht haben wir ja auf die Weise Glück und aktivieren 1, 2, 3, 4, 5 neue User, die mit dazu beitragen, dass weniger Lebensmittel vernichtet werden.
Macht auf jeden Fall Sinn. Ist besser als Gerichte zuzumachen, weil irgendwelche Aktivisten Müllcontainer hinter Supermärkten plündern, um es den Bedürftigen zu geben, ne?
Ja, das ist, wie heißt das, wie ist der Fachbegriff dafür, aber da, let's not go there.
I don't know, ist mir doch gerade so.
Garbaging, keine Ahnung.
In den Kopf geschossen.
Da gibt's aber auch so ein tolles Kurzvideo vom Browser Ballett.
Das Browser Ballett, so eine
SEK-Mannschaft. Wie nee, kennt ihr die nicht? Truppe nicht? Das ist hier von Funk. Die machen so kurze Sketch-Videos. Und da gibt es ein so ein Video, wo so einer Müll so eine Kohlrabi klaut und dann taucht so ein SEK-Team auf. Lassen Sie die Kohlrabi fallen. Super geniales, schräges Video zu dem Thema.
Okay. Schickst du Link, Bruder?
Kann ich machen, wenn
suchst
ich
du, suchst du, Digga, suchst du.
Weil ohne Link geht nichts in Shownotes, weißt du?
Ah nee, sag doch sowas.
Ist so.
Ja, aber wo wir jetzt bei diesen ganzen App-Thematiken sind, wie denkt ihr denn so über diese, die momentan brühen ja die, wir sind wieder beim Corona-Thema dann, sorry, aber momentan brühen ja die Ideen und Ansätze.
Er hat Corona gesagt, er hat Corona
gesagt. Ja, ich habe Corona gesagt, ja, jeder nur ein Stein.
nur ein Kohlrabi.
Genau. Wie ist denn euer Gedankengang zu den ganzen App-Ansätzen, die gerade so stattfinden, vom, ich sag mal, beim RKI angefangen mit der Datenspende bis hin zu der Meldung, die, glaube ich, heute Morgen oder gestern rauskam, dass Google und Apple ihre Daten voll ins Rennen werfen, ja, was
Stopp, Heiko, stopp. So ist es nicht. Google und Apple schaffen eine Schnittstelle
ja, auf. Aber sie stellen ja Geräten. Auch die Daten zur Verfügung. Nicht nur die Schnittstelle. Doch.
Erstmal nicht. Natürlich. Erstmal nicht.
Natürlich.
Dann lies nochmal nach. Das ist
schon richtig gelesen zu haben. Aber ich werde es gerne mal nachprüfen, aber klär mich gerne auf. Ich bin ja nicht ganz resistent.
Jetzt klär uns erstmal auf. Was genau. Ist denn überhaupt hier Thema? Google kenne ich, Apple kenne ich, Schnittstellen sagt mir was. Was hat das jetzt mit Corona und Tracking zu tun?
Also du kannst ja grundsätzlich mit den Mobilgeräten quasi feststellen, wer mit welchem anderen Mobilgerät Kontakt hat oder hatte.
Ja, das ist ja der asiatische Ansatz, ne?
Genau, ganz genau. Und dafür gibt es aber noch keine einheitliche Schnittstelle, um das halt auch wirklich betriebssystemübergreifend und mobilgeräteübergreifend in irgendeiner Form so zu machen, dass man das auch in irgendeiner Form dann auch anonymisiert. Ja, anonymisiert ist jetzt hier ein schwieriger Begriff.
Pseudonymisiert, glaube ich, ist der...
Pseudonymisiert, genau, pseudonymisiert.
Ja, aber jetzt mal Sekunde. Was macht denn der gemeine Südkoreaner momentan? Die haben doch, bei denen funktioniert's doch. Arbeiten die an der Schnittstelle oder?
Genau, weil die eine proprietäre App sozusagen benutzen. Die läuft dann im Hintergrund und die greift dann einfach auf Bluetooth etc. drauf zu. Dann wird das halt einfach gemacht. Der große Positivfaktor, wenn es eine echte Schnittstelle dafür gibt, ist, dass dein Gerät das lokal machen kann, ohne dass du selbst in irgendeiner Form erstmal Daten austauscht. Dein Handy merkt dir einfach nur lokal, mit welchen anderen Telefonen es Kontakt hatte und das speichert es lokal für eine gewisse Zeit. Das ist der Positivansatz an dem ganzen Gedanken. Jetzt ist es dann so, dass dann jemand, der dann positiv getestet wird, sagt, so, ich lade mir jetzt die dann eventuell verfügbare App vom Bundesgesundheitsministerium oder was runter. Und da kann er jetzt sagen, jetzt gebe ich meine Kontaktdaten frei, also meine Schlüssel von anderen Geräten. Und damit kann dann, wenn der andere, mit dem ich Kontakt hatte, auch diese App installiert habe, er eine Warnmeldung bekommen, weil sein Schlüssel auftaucht. Aber keiner weiß von dem anderen, wer er ist. Ne? Das ist das der charmante Punkt. Bei der südkoreanischen Lösung ist es ja so, dass jeder sofort weiß, wer du bist. Also derjenige, der die App gebaut hat, da wo die Daten hinlaufen, und so weiter und so fort.
Ist das nicht, aber auch...
Das ist echt das, komplex.
Ja, komplex und komplex. Gerade auch auf dem ethischen Level. Hoch brisant. Der Vorteil bei der asiatischen Lösung... Ja, deswegen ja
diese Schnittstelle mit der lokalen Speicherung.
Na, aber der,
die Dezentralität.
Ja, also ich überlege gerade.
Der Use Case oder die aktuelle Situation ist, dass, wenn wir jetzt mal in der iOS-Welt bleiben, also das ist eigentlich auch egal, aber wir zwei treffen uns, Carsten, unsere zwei Telefone sehen sich gegenseitig über die Bluetooth-Schnittstelle und vergeben sich gegenseitig IDs, die aber nicht im Klartext nachzuvollziehen sind. Ja, diese.
Ja, so wie die Robert Koch App.
Die Robert Koch App ist haben. Dagegen.
Die tauscht keine aus, aber Basic. die Ja.
Ja, muss man einfach mal so hart sagen.
Aber die Funktionsweise ist ja ähnlich, weil du auch nicht als Handy auftauchst, sondern bloß als
randomisierter als ID, Code. Ja, als fortlaufende Nummer irgendwo. Ja, in dem Moment, wo aber Google und Apple haben natürlich eine weitaus größere Datenbasis, sage ich mal ganz vorsichtig, die aber immer noch komplett unverschlüsselt ist, komplett verschlüsselt ist und erst in dem Moment, ich sag mal, Datenpreis gibt, wenn du selbst sagst, okay, ich habe die Nachricht von meinem Arzt bekommen, ich bin Covid-19 positiv. Ich drücke auf den Knopf, um meine Konnektivitäts- oder Näherungsdaten mit anderen Devices oder Bluetooth-Geräten offen zu legen und andere zu melden, was dabei alles immer noch höchst anonym ist und nicht personalisiert auf dem Papier. Ja. Und das macht natürlich dann richtig Sinn, bei zwei so Kraken wie Apple und Google das Ganze voranzutreiben. Die Daten haben sie am Ende vom Tag sowieso. Und es obliegt dann dem Nutzer zu sagen, okay, ich gebe mich preis als infizierte Person und kann somit diejenigen warnen, die IDs waren, weil die Namen sind für den Enduser ja nicht bekannt von dem Gegenüber, kann aber die warnen, die in meiner Nähe waren. Über diese
Schnittstelle. Wenn du jetzt sagst, die Daten haben sie ja sowieso, dann funktioniert das über die Ortslokalisierung.
Über Bluetooth-Annäherung.
Nein, genau nicht.
Das ist der direkte Austausch. Den haben sie ja Stand heute noch nicht. Stand heute hat Google mein Bewegungsprofil und kann das dann über andere Bewegungsprofile legen und sagen, hier haben wir ein Match, da haben wir ein Match, da haben wir ein Match.
Richtig, das ist aber äußerst ungenau. Richtig. Und
wäre jetzt auch mein nächster Einwand gewesen. Und natürlich, klar, wenn du direkt kommunizieren kannst, dann ist das ein ganz anderer Schnack.
Das einzige Problem.
Ich möchte einfach jeden mal gerade kurz dazu einladen. Der Link ist ja bei uns in den Shownotes hier. Klickt doch mal bitte alle rein, weil da ist eine sehr schöne Grafik dazu in dem Artikel, sich die mal kurz anzuschauen, diese Grafik, wie das genau funktionieren soll, weil das erklärt es wirklich am allerbesten. Und
da ist ein Handy mit Hasenohren.
Ja. Das ist kein Case, was wir hier kaufen.
Nicht die Grafik oben, die Grafik unten.
Ja.
Alice und Bob.
Ja.
Genau. Alice und Bob.
Das Problem dabei ist, und das hat ja auch selbst Apple und Google momentan noch als Herausforderung im Raum stehen, ist, das Ganze funktioniert, wie ihr schon gesagt habt, über Bluetooth und Bluetooth-Annäherung. Nur kann das System derzeit noch nicht unterscheiden, wenn wir uns zum Beispiel im selben Bürogebäude befinden und ihr in einem Meetingraum auf der linken Seite seid und ich auf der rechten Seite mit einer Mauer zwischen uns. Bluetooth kann diese Distanz nicht einschätzen. Unsere Geräte finden sich trotzdem.
Muss ich immer hart intervenieren. Das ist ein Thema, wo Carsten kann sich vielleicht dran erinnern. Die Jungs mit diesem Real Alarmi, dieses Alarmknopf Bluetooth, du erinnerst dich vielleicht so ein bisschen. Die haben vor 3 Jahren schon mit diesen Bluetooth Proximity Themen gearbeitet und haben unter anderem auch Hauptbahnhof in Berlin, Flughafen Frankfurt mit Indoor-Navigation ausgestattet. Es gab auch ein paar Projekte mit Konrad Instore, die du kannst über diese Technologie bis auf 15 Zentimeter genau lokalisieren, Leute ranführen oder Distanzen messen.
Das ist ja super. Aber können das nicht, was zwei Bernd Handys sagen wollte?
Können das zwei Handys? Also mein Samsung Galaxy S10 und dein iPhone, was ist jetzt neu rausgekommen heute? SE? Können die das? Können die beiden Geräte? Ja, aber
bleiben wir mal bei einem 11 oder so.
Nein, aber ich glaube, Heiko, was Bernd, glaube ich, sagen wollte, ist, die Dinger merken nicht, ob eine Scheibe dazwischen ist. Wir sind zwar unglaublich nah aneinander, sind aber Corona safe, weil eine Scheibe zwischen uns ist.
Ja, und das erkennen wir nicht. Das ist natürlich, das ist richtig. ja, die Bauelemente und Betondichte wird Bluetooth nicht erkennen.
Das, ja, ist das genau ist halt das Thema, was...
Also tatsächlich wird das mit Betonwänden relativ gut funktionieren, weil die kannst du, die stellen eine extrem höhere Distanz da. Aber sowas wie Glas wird
das
nicht funktionieren.
Genau, und das ist das Thema momentan für False Positives, wie man ja so schön immer sagt. Mhm. Was auch Apple und Google eben, soweit ich das letzte Woche in der News gelesen habe, eben als aktuelles Problem sehen, in dass halt auch Leute benachrichtigt werden, die zum Beispiel ja auf der anderen Seite der Mauer waren oder mhm. anderen Seite der Glasscheibe ja, und sich dann eben kirre machen mit oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber gut,
der positive Worst Case bei der ganzen Geschichte. Und wenn du es mal global siehst, lieber warnst du, ich sag mal, 1000 Leute am Tag zu viel als 100 zu wenig.
Auf alle Fälle.
Bei Pandemiezeiten muss man einfach so drüber nachdenken, ja.
Selbst wenn wir 10 Minuten auf einer Parkbank nebeneinander kommunizieren, heißt es ja noch nicht, dass ich als Infizierter dich sofort angesteckt habe. Also du hast halt immer so eine Dunkelziffer oder eine Unwahrscheinlichkeit. Ja, nur weil ich in dem Moment infiziert bin, eventuell bin ich schon aus der Inkubationszeit raus oder du merkst es einfach nicht oder. Diese False Positives hast du mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Und klar kommen da noch ein paar dazu. Das ist
unter normaler Gangart und unter normalen Rahmenbedingungen ohne eine Pandemie würde ich das zu 1000% unterschreiben, was Bernd gesagt hat. Und auch was Google und Apple da erstmal als Problem angebracht haben, dass du vielleicht zu viele Leute in Panikmodus versetzt. Jetzt sind wir in der Pandemiesituation, ja, wo wir über Themen wie Triage und du darfst reden, du darfst nicht reden, Gott sei Dank nicht in Deutschland, aber in anderen europäischen und anderen globalen Ländern. Und da warnst du lieber 1000 Leute am Tag zu viel als 100 zu wenig. Ja, das ist eine ganz einfache Rechnung.
Ja, aber ich glaube, das haben wir ja schon rausgearbeitet,
ja,
oder?
Ja, aber von daher... Aber alles gut, was sie machen. Ja, wenn nicht die zwei was dazu beitragen können, wer dann? Ja.
Vor allen Dingen, weil ich es wirklich super, super charmant finde, dass es einerseits es wird irgendwo was angefangen mit diesen Daten, die das Telefon ja sowieso eigentlich schon mehr oder weniger erfasst, einfach aus statistischen Gründen für sich selber. Es wird einfach nur lokal abgelegt und du kannst selber entscheiden und die beiden Großen ziehen auch klare Regeln, wer auf diese Daten zugreifen darf.
Ja, also ich finde es natürlich auch gut, dass es nicht nur Apple oder nur Google ist, sondern eben die zwei, wenn man es mal jetzt praktisch sieht, die zwei einzigen Smartphone Operating System Anbieter der Welt. Und damit haben wir eigentlich 100% aller Smartphones. Okay, Huawei mal außen vor gelassen.
Mein Gott, BlackBerry kannst du auch vernachlässigen.
Auch die alten Windows Phone User, ich verehre euch, die es immer noch benutzen, aber jetzt.
Okay, eher, also sorry, dass ich reingekriegt bin.
Ja, aber ich find's halt wirklich gut, dass beide diese das zeigt, in was für einer Zeit wir gerade leben, dass Apple und Google zusammen sagen, so, wir machen das jetzt. Ende. Fertig.
Es gibt auch Solidarität. Ja.
Das ist ein Zeichen der Zeit, glaube ich einfach, wie Bernd schon gesagt hat. Das zeigt, sollte auch vielleicht all denjenigen da draußen, die es noch nicht ganz für so kritisch gesehen haben, nochmal zeigen, da ist richtig die Kacke am Dampfen, wenn die zwei zusammen reden und zusammen was machen. Ja, ist doch so. Ist doch so, ja.
Das wird die Verschwörungstheoretiker nicht berühren. Nein. Da brennt der Aluhut.
Ich sag nur, Kartenzahlung ab 10 Euro.
Läuft.
Ja, sorry, nicht.
Ja, aber ja, ist verrückt. Ich bin mal gespannt, welche App-Derivate da noch abseits so rauskommen werden und wie viel Betrüger, Bescheißer und halbdunkles Volk auf den Plan gerufen werden, da mitmischen zu wollen, abcashen zu wollen. Boah, das ist ja schon alles sehr,
das bleibt
sehr
ja, das
perfide,
bleibt ja
was da so läuft. Ja. Ach,
nicht aus.
Habe ich doch erst heute wieder in den Nachrichten gehört, wurden Senioren angerufen, hat sich jemand ausgegeben als Stadt, bla bla bla, und Corona-Paket mit Masken und Desinfektionsmittel jetzt im Sonderangebot, exklusiv für Sie, für nur 299 € und so.
Das, ja, aber Marian, das ist ein so netter Flow, den wir gerade hatten, und so positiver. Und jetzt kommst du mit Geld ermisswirtschaften durch Betrug und Ausnutzung der Pandemie. Also,
da können wir noch einen
draufsetzen. Thema ist,
Heiko hat NRW,
Entschuldigung.
Schieb das nicht zu mir.
NRW hat doch vor ein paar Tagen auch rausgehauen, dass sie die Soforthilfen für Selbstständige und so weiter erstmal kurz auf Eis legen, weil es zu viele Betrugsfälle obviously gab. Und da kann ich nur sagen.
Das war aber Berlin. Berlin war vorher.
Oder, ja, ja, okay, Entschuldigung, dass ich den
Berlin war zuerst.
Kleinstaat Berlin vergessen habe. Aber ich kann nur sagen, wie tüchtig eigentlich die ganzen Bescheißer da draußen sind, dass sie halt nach gefühlten 2,5 Tagen Phishing-Plattformen, die nach Government und Landesregierung aussehen, an den Start gebracht haben, um von Selbstständigen alle nötigen Daten abzufischen, um dann selbst alles einzureichen, abzucachen und sich dann zu verpissen. Also das ist schon, die waren echt schnell gewesen. Die
Energie ist ja, aber das ist ja das Schauderliche an den.
Ja.
Ja. Und es gibt's ja auch im großen Stil, wenn du guckst, wer da versucht, Kapital zu schlagen.
Adidas, was denn ist die Situation? Adidas.
Was war das?
Das waren glaube ich. Die aus Herzogenaurach, die nicht Puma heißen. Politisch korrekt zu sagen. Ja, nach dem Mieten.
Ja, wobei, das ist ja kein Betrug. Das ist ja was.
Nein, aber es ist einfach ethisch-moralischer Abfuck.
Ja, aber das ist ein ganz anderer Schnack. Natürlich ist es nicht zu gut zu heißen. Aber das ist vielleicht unlauter, aber nicht illegal.
Ja, okay. Ja, du hast recht.
Ansonsten wäre das Wort überhaupt wissen. Und wenn du deiner Bevölkerung irgendwie ein Medikament anheimlegst, wohlwissend, dass deine Familie da Aktien beim Medikamentenhersteller drin hat, dann ist eine ganz andere Thematik auf einmal.
Das ist richtig. Da bin ich bei dir. Aber am Ende vom Tag ist beides gleich verwerflich.
Dafür habe ich jetzt mein Ethikstudium zu früh abgebrochen, um da.
Weißt du, ja, Recht haben, Recht bekommen ist immer schwierig.
Ja, normal. Also ich finde die Adidas-Masche auch nicht Knorke. Die haben ja heute wie viel Milliarden bewilligt bekommen? War
3, glaube ich, oder?
Okay. Aber sie haben sie bewilligt bekommen, was ein Zeichen dafür ist, dass es dem Rechtssystem nicht widerspricht. Das kannst du natürlich die ethische Keule rausholen und da bin ich 100% bei dir. Finde ich auch nicht schön. Ist aber unlauter, aber nicht illegal.
Hast du vollkommen recht. Und da ist wie immer vom Kadi Recht haben oder Recht bekommen.
Ja.
Nur weil das eine ist auf dem Papier nicht illegal ist. Ja. Ist es trotzdem nicht besser?
Nee, aber ich.
Ja, aber Recht kriegt natürlich eine andere Situation.
Wenn du alte Leute über so ein Schneeballsystem abgreifen willst und denen über bescheuerte Masken.
Also, der Enkeltrick, was war jetzt erst vor ein paar Tagen in News gewesen? Der Erfinder des Enkeltricks, ja, irgend so ein Sinti-Roma-Typ, kam in Polen aus, ich glaube vor 2 oder 3 Wochen aus dem Knast raus und seitdem sind die Enkeltrick-Betrugsthemen in Deutschland wieder angestiegen. Ja, das ist ja ein Thema, das gab es auch schon vor Corona, dass die alten Leute einfach abgezockt werden.
Ja, natürlich.
Ja, und
die kriminelle Energie ist halt so hoch und die sind ja auch nicht dumm, dass sie das eben.
Nein, die sind tüchtig. Die sind einfach
ihren tüchtig, Nährboden zu bestellen, ja. Ja.
Da möchte ich kurz eine Lanze für unsere Senioren brechen. Die sind deutlich schlauer
geworden. Viele, ja.
Also,
ja, das ist auch gut so.
Ja.
Aber sie sind immer noch das leichteste Opfer. Trotz Improvement. Yeah. Oh, they're doing great. Yeah. Our seniors are doing great. Yeah. We've got the best seniors in all over Germany. Yeah, you can ask anybody. Anybody says we've got the best seniors.
We did an awesome job fighting the fucking virus. Ja, es ist zu 1000% verstanden, Carsten. Der Vergleich hinkt ein bisschen, aber unterm Strich ist beides Kacke.
Ja.
Ja. Punkt.
Ja. Ja, und der Punkt wird halt sein, sie werden sich von vielen wieder zurückholen, die schwach finanziell aufgestellt sind, aber halt von den Großkonzernen wahrscheinlich eher nicht.
Ja.
Ich bin mir sicher, dass viele von den bereits gezahlten Leistungen eine Rückzahlforderung erhalten werden. Wenn sie wieder Paragraph A, B, C, D, Y nicht nachweisen können, die Milliarden auf der anderen Seite, glaube ich, werden nicht zurückfließen. Ist aber eine Hypothese.
Eine steile Hypothese, lassen wir mal so stehen, aber ich leider glaube ich, dass du recht haben wirst.
Ja.
Wir können uns ja mal in Marker setzen und dann auf das Thema mal zurückkommen, wenn es wenn's dann so
ist. Da hören die alle unsere nächsten zwei Steuererklärungen abgegeben haben. Vielleicht kennt ja jemand, der wen kennt und was gehört hat.
Also, weil ich persönlich glaube nicht, dass es da zu großen Rückforderungen kommen wird, wenn man denn alles wahrheitsgemäß und korrekt angegeben hat. Ist meine
ganz da schaut die Regierung mal kurz in ihre Vorratskammer. Da sind noch drei Mantel des Schweigens, auf denen steht eigentlich Dieselgate drauf, aber es passt auch mit Corona. Kein Problem.
Ja. Ja, nur die. Naja.
Die waren aus Fledermaus.
Lass uns davon runtertanzen.
Ja. Ja, ich überlege gerade, wollen wir hier noch ein Eis aufmachen oder tanzen wir einfach ganz entspannt in die Nacht? Und machen für heute den Deckel.
Was sagt denn
die Aufnahme drauf? Was sagt denn
die Aufnahmedauer?
Die Uhr sagt irgendwie eine Stunde 45.
Das ist not so bad.
Ja, Belkan und Bernd sind auch schon eingeschlafen.
Nein. Ich habe nur angespannt, ich meine gespannt zugehört.
Total verspannt.
Bei dem ganzen
genau, Belkan ist verspannt.
Und ich habe mir nur jederzeit gedacht, wann kann ich noch mal sagen, ab 10 Euro Karten zahlen.
10 Euro.
Ich habe mir nur gedacht, wo passt es rein, aber es hat einfach nicht gepasst.
Ja, vielleicht ist es ja ein moderates Mittel für alle Rentner, um sich gegen Enkeltrickbetrüger zu wehren, sagen, hey, ich habe 10 Euro Kartenzahlung, willst du sagen? So.
Naja, aber dann würde ich sagen, kommen wir hier zu einem friedlichen, schönen Ausklang. 1,45 hat man schon länger nicht mehr, aber war schön. Und wir haben es gewuppt zu fünf, wie es schaut.
Hm. Ja.
Ja. Schauen wir mal, ob die Audiodateien sich noch zusammenfügen lassen.
Ah, Magic Heiko.
Ich werde euch in meine Nachtfrüche und Gebete einschließen, wenn ich alles zusammenschneide.
Na, da gibt's nicht viel zu schneiden.
Das passt schon.
Wir haben so toll eingeklatscht.
Ich werde an dich denken.
Hast du schon gesagt, dass ich das Klatschmonster als Intro reinpack?
Das haben wir doch gesagt.
Wollte ich gerade sagen, das ist eigentlich Pflicht.
Ja. Vielleicht habt ihr es alle schon gehört, was da passiert ist oder auch nicht. Egal. Bernd, vielen Dank für dein Comeback. Hat richtig Spaß gemacht. Und mal gucken, vielleicht dauert es jetzt keine 29 Folgen, bis wir dich mal wieder hier haben.
Danke für die
Einladung. Denk immer dran, du bist schuld an der Dianze. Ohne dir gäbe es keinen Gadgetfunk.
Ja, ohne dich aber auch nicht. Also in der Neufassung. Von daher und ohne Heiko
mich auch persönlich nochmal bedanken, so als Staffelstab-Übernehmer. Wie Carsten schon gesagt hat, ohne dich würden wir jetzt nicht alle hier zusammensitzen. An der Stelle nochmal vielen Dank.
Oh Gott!
In mir kommen die Tränen!
Nein, ich wollte nur sagen, ich bin schuld an dem ganzen Scheiß.
Ja, ne? Der Tür kann in den Äther sabbeln.
Aber vielleicht nutzt die Plattform. Es hat bis hier hat eh kaum einer zugehört. Aber Bernd, vielleicht magst du noch mal kurz deine Plattformen aufzählen und den Hörern und Hörerinnen erzählen, wo man dich findet in diesem Internet.
Generell bin ich in allen Social Media Kanälen unter Rosenkrieger ein Wort zu finden und rosenblut.org ist der Blog und von dort aus hüpft man in diverse andere Kanäle wie YouTube und Instagram und Facebook und was weiß ich alles. Dankeschön.
Danke dir.
Wir haben zu danken, genau.
Und ja,
gerne jederzeit Belka, wieder.
Wir kamen heute nicht so ganz zum Schuss, aber da holen wir uns die Zeit bei der nächsten Aufnahme wieder zurück.
Auf jeden Fall.
Ja, Marian. Danke fürs Moderieren.
Ja, ich glaube, ich hatte genügend Redezeit heute. Also das passt, glaube ich. Ich habe das alles wieder rausgeholt hier.
Ja, genau. Du warst ja letzte Woche nicht dabei. Darum hattest du wahrscheinlich einen Backlog-Nachholbedarf.
Müssen wir alles jetzt eigentlich gut zum Outro auch nochmal rausklatschen? Oder?
Nein, ich klatsche. Ich klatsche mich nachher ins Bett, aber damit auch schon genug geklatscht.
Wir können ja auf Wiedersehen im Kanon singen.
Ja, welche Version?
Ja, auf C-Dur oder B-Moll?
Ja, und die von 1980 oder die von 97? Die von 97. Leute, es ist spät.
Die Dervobo-Remix.
Vielen Dank für eure Zeit. Allen. Ich hau jetzt einfach das Outro rein, ob ihr wollt oder nicht.
Macht das.
Schönen Abend euch. Ciao.
Ja, ciao.
Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bandsound.com für die Intro- und die Outro-Hintergrundmusik. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Verzeih.
Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.